weiß nicht, ob ihr es auch bekommt, aber ab und zu bekomme ich eine E-Mail, häufig aus Nigeria oder irgendwas, dass irgendeiner ist gestorben und die Familie, dass wer ein paar Millionen Dollar bekommen aus seiner Erbe. Man braucht nur die persönlichen Daten reinzuschicken. Hört sich gut an. Aber ich habe nie darauf reagiert. Wieso? Es stimmt nicht. Es wäre eine Gefahr, das zu tun. Dann ab und zu kriege ich einen Anruf aus, und es ist immer aus Indien oder irgendwo. Es gibt ein Programm. Bring mit ihrem Computer. Was mache ich? Ich lege es wieder auf. Das ist auch Betrug. Es gibt verschiedene Feinde in der Welt. Manchmal erwartet man solche Feinde. Man erwartet, dass Leute über Internet einen betrügen will oder über Telefon. Aber wo man es nicht erwartet, ist in Gottes Wort. In Gottes Werk. Nur weil jemand von der Bibel redet, über Jesus redet, fromm lebt, gut aussieht, bedeutet nicht, dass sie gut sind. Sie könnten auch gefährlich sein. Sie könnten auch fein sein. Es gibt verschiedene Sekten, Religionen, also Zeugen Jehovas, Mormonen oder verschiedene Kirchen, Freigemeinden, Fernsehprediger. So viele Einflüsse, die auf einen kommen. Verschiedene Meinungen. Dann fragt man sich, ja, was ist wahr? Wie kann ich das erkennen, was ich erkennen soll? Oder sind wir einfach Teil einer großen Familie? Unsere einzige Verantwortung ist, einander zu leben und die Unterschiede vergessen. Also die Bibel warnt vor Irrlehren, vor Irrtümern. Ein paar Verse, bevor wir ins Text hineinschauen. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, sagt man. Nicht alle Prediger oder Bibellehrer oder Theologen, die gut aussehen, sind gut. Manche sind sehr gefährlich. Wenn die ein großes Schild vor sich haben, Irrlehrer, dann würden wir es merken. Aber das tun die nicht. Apostelgeschichte 20, 29 bis 30 hat Paulus den Ältesten aus Ephesus gesagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch gekommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Könnte auch sein, in der Gemeinde gibt es Irrlehre und Wahrheit. Wie kann man das merken? Römer 16, Verse 17 und 18. Sagt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Hört sich an wie manche Fernsehprediger. Ich kann nicht sagen, dass alle Fernsehprediger unbiblisch sind. Aber manche reden so schöne Worte, reden viel von Erfolg, aber die sind gefährlich. Wozu sind wir in der Bibel ermahnt? Wir sind dazu ermahnt, stabil im Glauben zu sein. Stabil im Glauben. Epheser 4, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen, ersonnenem Irrtum. Kennt ihr Christen, kennt ihr Leute, die so sind, hin und her geworfen, wenn man einmal mit ihnen redet, sind sie von dieser Person begeistert, das nächste Mal von dieser Person oder dieser Lehrer oder, also die sind so unstabil. Paulus ermahnte in 1. Thessalonicher 5, 21 und 22, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Finger weg. Habt nichts damit zu tun. Bleibt fern davon. Es ist gefährlich. Als ich ein Kind war, hat mein Papa öfters gesagt, man darf nicht mit Feuer spielen. Es ist gefährlich. Und als Christen dürfen wir nicht die Irrlehre zu spielen. Mitten in diesem Brief, 1. Johannes, ermahnt Paulus in Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Noch eine Ermahnung. Wenn wir was anhören, wenn jemand aussteht und über die Bibel redet oder wenn jemand bei uns an die Tür klopft und will über Gott reden, wir sind dazu ermahnt, die Geister zu prüfen, nachzuprüfen, ob die aus Gott sind. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, wo diese Ermahnung ist in diesem Brief. Der ganze 1. Johannesbrief geht es um Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft unter Gläubigen. Und ein großer Teil dieser Gemeinschaft ist Liebe. Und das größte Teil von zwei Kapiteln beschäftigen sich hier um Liebe. Kapitel 3, Verse 11 bis 24. Geht es um Brüderliebe als Kennzeichen des ewigen Lebens. Wenn man ein Kind Gottes ist, wenn man ewiges Leben besitzt, wenn man Gemeinschaft mit Gott hat, wird Liebe in seinem Leben zu sehen sein. Dann Kapitel 4, Verse 7 bis Kapitel 5, Vers 3 geht es um Gottes Liebe. Gottes Liebe als ein Beispiel für Menschenliebe. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir wissen, was Liebe ist, denn wir schauen Gottes Liebe an. So von Kapitel 3, Vers 11 bis Kapitel 5, Vers 3 geht es Leben. Dass wir einander leben sollen. Und mitten in diesem Zusammenhang sind diese sechs Verse, die uns vor Irrlehre warnen. Wieso? Manchmal tut es gut, wenn wir die Bibel studieren, zu fragen, wieso steht das hier? Wieso in diesem Buch? Wieso in diesem Zusammenhang? Ich glaube, der Heilige Geist hat Johannes dazu geleitet, es hier zu ermahnen, mitten in einem Zusammenhang von Liebe. Weil, was tun wir manchmal, wenn wir über Liebe reden? Wir gehen zum Extrem. Es geht nur Liebe. Wir sollen einander lieben. Unterschiede machen nichts aus. Die ganze ökumenische Bewegung baut sich auf diese Tatsache. Im Weltkirchenrat oder andere Gruppen gibt es Kirchen, Religionen, die sehr, sehr weit auseinander sind von der Lehre her. Aber die sagen, wir lieben uns. Wahrheit ist nicht so wichtig. Manchmal, wenn man eine neue Gemeinde gründen will, kommen Leute und sagen, hey, wir lieben uns alle, wir lieben Jesus, wir können eine Gemeinde gründen. Aber wenn man weiterredet, gibt es große Lehrunterschiede. Die müssen eigentlich zuerst geklärt werden, um eine stabile, bibeltreue Gemeinde aufzubauen. Ihr kennt Lomax und Frank Krause in Landshut. Gott hat sie nach Landshut geführt. Die wollten Gemeinde aufbauen. Die wollten eigentlich vom Grund auf die Gemeinde bauen, Leute für den Herrn gewinnen, dann eine Gemeinde gründen. Dann die gleiche Zeit eine andere Gemeinde hatte Lehrprobleme, große Lehrprobleme. Es war eine Bundbaptistengemeinde. Die haben angefangen zu sagen, ja, das ist alles in Gottes Wort, stimmt nicht ganz. Und Frauen dürfen Prediger sein und. So eine große, ich weiß nicht wie viel es war, 20 oder so, sind aus dieser Gemeinde gekommen und haben einen Bibelkreis angefangen. Dann haben sie gehört von diesem, der eine neue Baptistengemeinde in Landshut aufbauen wollte. So, die sind in Kontakt gekommen. Gründen wir eine Gemeinde. Wir sind Brüder. Wir sind Baptisten sogar. Wir kennen den Herrn. Und Lomax und Frank waren sehr, sehr weise. Diese Gruppe wollten sofort eine Gemeinde gründen. Brauchen eine gute Basis. Ich sagte, warte mal. Wir gehen durch biblische Lehre zuerst. Wir wollen sicher sein, dass wir alle mit biblischer Wahrheit einverstanden sind über die Hauptthemen. So, wir werden uns treffen und durch ein Glaubensbekenntnis durchgehen, um zu sehen, was sagt die Bibel über diese verschiedenen Themen. Ein paar dieser Bibelkreise gab es fast Krieg, weil es so breite Lehrunterschiede waren über Dinge, Prophetie, kann man sein Haar verlieren und. Am Ende waren die meisten von diesen Menschen weggegangen. haben die haben mit einer stabilen Gruppe anfangen dürfen. Und Gott hat es dann gesegnet. Wenn sie sofort angefangen hätten mit all diesen verschiedenen Strömungen, dann würde dieser Krieg später nochmal kommen, dann wäre es eine Gemeindespaltung und das ganze Zeugnis des Herrn ruinieren. So, es geht nicht nur um Liebe. Deswegen in diesem Zusammenhang. Liebe ist wichtig. Andere erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir einander lieben. Aber vergiss die Wahrheit nicht. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, jedem, der fromm redet, jedem, der aus der Bibel was sagt, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Manche sind sogar nicht aus Gott. Okay, wonach prüfen? Prüft die Geister, das ist ein Begriff, das bedeutet, aus verschiedenen Richtungen richtig aussuchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nur eine stimmt. Und eigentlich, wie es hier im Urtext geschrieben ist, hört auf, die Geister zu prüfen. Es waren Leute in der Gemeinde, die unter Gefahr war, alles, was fromm ausschaut, willkommen zu heißen. Prüf die Geister auf, ob sie aus Gott sind. Und nicht nach Aussehen. Aber die schauen so fromm aus, die sind so nett, die sind so liebe Leute. Die sind so familienbezogen. Das ist nicht der Maßstab. 2. Korinther 11, 14, 15. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von denen der Gerechtigkeit annehmen, wie ihr Ende wird, ihren Werk entsprechend. Die Bibel redet auch von Wölfen in Schafskleider. Nicht alles, was fromm, schön aussieht, sind gut. Markus 13, Vers 21. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen. Und werden Zeichen und Wunder tun, wenn es möglich, die Auserwählten zu verführen. Es geht nicht auch um Zeichen und Wunder. Wonach geht es? Wonach wird geprüft? Hauptsächlich nach Gottes Wort. Nach der Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in der Liebe. Die Wahrheit ist in Gottes Wort. Sehr bekannte Verse, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerichtet. Es geht um Gottes Wort. Damit sage ich nicht, dass Liebe unwichtig ist. Es gibt auch Leute, die zum anderen Extrem gehen. Die sagen, die sind biblisch. Liebe spielt keine Rolle. Die sind hart, brutal. Das ist auch falsch. In meinem Computer habe ich nachgeschaut, in welche Verse kommen die Worte Liebe und Wahrheit im gleichen Vers vor. Es sind nur ein paar. Aber beide sind wichtig. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Beides. Wahrheit reden in Liebe. Und in allem hinwachsen zu ihm. Das ist das Haupt des Jesus Christus. 2. Thessalonik 2, Vers 10. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Die Liebe der Wahrheit. 2. Johannes kommt eigentlich zweimal vor. 2. Johannes 1, 1. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht allein, sondern alle, die Wahrheit erkannt haben. Und dann Vers 3, zwei Verse später. Mit uns, wenn sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dein Sohn, des Vaters in Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. Dann 3. Johannes, Vers 1. Der Älteste, dem geliebten Geist, den ich liebe in der Wahrheit. Warren Wiersbe, ein amerikanischer Prediger, der auch vieles geschrieben hat, ins Deutsche übersetzt ist, sagt mal, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Beides sind wichtig. In diesem Zusammenhang, 1. Johannes 4, 1 bis 6, sind wir dazu ermahnt, prüft die Geister. Prüft die Geister. Dann gibt uns Johannes drei Prüfsteine, drei Maßstäbe, wonach wir anderen prüfen sollen. Erster Maßstab, prüft die Geister. Wer ist Jesus Christus? So ein theologischer Maßstab oder christologischer Maßstab könnte man auch sagen. Wenn jemand fromm über die Bibel redet, dann sagt, okay, wer Ihrer Meinung nach ist Jesus Christus? Erster Prüfstein. Vers 2 und 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jedem Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in die Welt. Jeder, der Jesus Christus bekennt. Was bedeutet bekennt? Das Wort bekennt kommt auch im 1. Johannes 1, 9 vor, wenn wir unsere Sünden bekennen. Was ist bekennen? Das Wort für bekennen bedeutet das Gleiche sagen. Das Gleiche sagen. Das Gleiche, womit? Das Gleiche als was? Das Gleiche als Gott sagen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann sagen wir das Gleiche über diese Sünde, wie Gott sagt. Es ist Sünde. Wenn wir Jesus Christus bekennen, sagen wir das Gleiche, wie Gott sagt, das in der Bibel. Was die Bibel über Jesus Christus sagt. Was sagt die Bibel? Wer ist Jesus Christus der Bibel nach? Zuerst, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist aus Gott, Jesus Christus ist Gott, hundertprozentig. Johannes 1, 1 und 2, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dies war am Anfang bei Gott. Es gibt Religionen und Sekten, die Gottheit Jesu ablehnen. Aber die Bibel sagt, das Wort, Jesus ist Gott. Kolosser 2,9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus Christus, auch als Mensch, leibhaftig, ist 100% Gott, die ganze Fülle der Gottheit. Jesus Christus ist Gott. Zweitens, Jesus Christus wurde Fleisch. Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als seines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist 100% Gott. Jesus Christus ist 100% Mensch. Das lehrt die Bibel. Dritte Tatsache über Jesus Christus ist der Erlöser. Nur durch Jesus Christus. Galater 4:4-5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinem Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er sie loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Damit er sie loskaufte. Das ist ein Wort, was bedeutet, auskaufen auf seiner Sklavenmarkt. Der Mensch ohne Jesus Christus ist Sklave. Sklave seiner Sünde, seiner sündigen Natur, Sklave des Teufels, Sklave der Welt. Getrennt von Gott. Aber Jesus Christus, als er am Kreuz gestorben hat, hat ihn losgekauft, freigekauft. Er ist der Erlöser. Und dann auch in diesem Buch, 1. Johannes, die ersten zwei Verse von Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sündung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Er ist das, was Gottes Zorn befriedigt. Jesus Christus ist genug, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Jesus Christus ist unser Erlöser. Johannes hat auch geschrieben, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Wenn man Jesus Christus ablehnt, lehnt man Gott auch ab. Manche Gruppen reden viel über Gott, über Jehova Gott. Aber Jesus ist unwichtig. Ohne Jesus Christus kann man Gott nicht erkennen. Kann man Gott nicht erkennen. Jesus sagte sogar in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Jesus Christus sagte, wenn ihr mich ablehnt, lehnt ihr Gott ab. Wie viel hört man in der Welt? Wir alle glauben an den gleichen Gott. Aber viele von diesen Menschen lehnen Jesus Christus ab. Den glauben wir nicht an den gleichen Gott. Judas, Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose. Gottlose Menschen, wieso Gottlose? Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebeten unserem Herrn Jesus Christus verleugnen. Die sind gottlos, weil sie Jesus Christus verleugnet haben. Und dann sagte Johannes in diesem gleichen Brief, in den wir anschauen, in Kapitel 2, Vers 23. Jeder, der den Geist leugnet, hat auch den Vater nicht. Das ist hart. Jeder, der den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Erster Prüfstein, Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Was ist er? Er ist 100% Gott, 100% Mensch. Er ist der Erlöser. Und er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt nicht verschiedene Wege zu Gott, als manche behaupten. Jesus spricht zu ihm in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg in die Wahrheit des Lebens. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Niemand, keinem, keine Chance, ohne Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Nur ein Name, Jesus Christus. Dann ist Timotheus 2, 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, dem Menschen Jesus Christus. Nicht der Papst, nicht irgendwelche Priester oder irgendein anderer Vermittler, nur Jesus Christus. Prüft die Geister, wonach ist der Prüfstein? Wer ist Jesus Christus? Dann kann man merken, hey, da ist ein Problem. Die sagen anders als das, was die Bibel sagt über Jesus. Ihr Lehrer. Zweiter Prüfstein. Es war ein theologischer Prüfstein. Zweitens ist ein Verhaltensmaßstab. Verhaltensprüfstein. Wie sieht das Leben aus? Vers 4 und 5 in 1. Johannes 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt, und die Welt hört sie. Wenn man Pronomen in der Bibel sieht, dann muss man sich fragen, wer ist hier gemeint? Ihr sind die Kinder Gottes. Ihr sind die Christen. Sie sind die Ungläubigen, die Irrlehrer. Oder die Welt, könnte man sagen. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, die Ungläubigen, überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Hier wird es darauf hingedeutet, euer Leben ist anders. Ihr habt die Unwahrheit überwunden. Ihr habt die Welt überwunden. Inwiefern? Größer ist der, welcher in euch ist, als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist bewohnt uns als Gläubige. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, gibt uns Wahrheit. Es ist Johannes 3, Vers 24. Und seine Gebote. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist hilft uns. ins Beziehung zu Gott. Dann 4, Vers 13. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Kraft, Nein zu sagen. Und wir sind auch Teilhabe der göttlichen Natur. Wir sind aus Gott. In Vers 5 steht, sie sind aus der Welt. Aber am Anfang des 6. Verses, wir sind aus Gott. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir können anders leben. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben eine neue Natur durch Gott. Es steht nicht wie bei Jesus Christus, die ganze Fülle der Gottheit ist in uns. Das ist nicht. Aber wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Gott hat uns neues Leben geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit er durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werde, die er in dem Verderben durch die Begierde der Welt entflohen sei. Und wir leben die Wahrheit. Ungläubige leben, Punkt. Vielleicht. Aber wenn man es wirklich biblisch betrachtet, man kann nicht echt leben ohne Gott, ohne eine Beziehung zu Gott. Man kennt Liebe nicht, wenn man Gott nicht kennt. Habt ihr was gemerkt? In diesen letzten drei Versen, Verse 3, 4 und 5, kommt das Wort Welt vor. Das Welt kommt dreimal vor. Aber jedes Mal ist anders gemeint. Vers 3. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Dieser Geist, dieser Einfluss ist in der Welt. Was bedeutet Welt hier? Welt hier bedeutet die ganze Menschheit. Welt hier hat die gleiche Bedeutung wie in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so geliebt. Dieser falsche Geist ist in der Welt, ist unter uns hier. Vers 4. Ihr seid aus Gott kennen, habt sie überwunden. Denn der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Hier die Welt ist die sündhafte Menschen, die Ungläubige. Als Gläubige, unser Vater ist Gott. Als Ungläubige, ihr Vater ist der Teufel. Größer als Gott, der in uns ist, als der Teufel, der in der Welt ist. Und dann Vers 5. Sie sind aus der Welt. Und hier bezieht sich Welt auf diesen gottlosen Einfluss, diese gottlosen Prinzipien. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Erster Prüfstein, erster Maßstab, wer ist Jesus Christus? Ein theologischer Maßstab. Zweiter, wie sieht das Leben aus? Ein praktischer Maßstab, ein Verhaltensmaßstab. Dann dritter Maßstab. Was ist die Autorität? Hier kommen viele Lernen. Was ist Ihre Autorität? Kapitel 4, Vers 6, 1. Johannes. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Heraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Hier haben wir ein drittes Pronomen. Er bezieht sich auf die Gläubige. Sie bezieht sich auf die Ungläubige, auf die Irrlehrer. Wer, was Johannes geschrieben hat, meiner Meinung nach bezieht sich auf die Apostel. Gottes Boten, Gottes Wort, Gottes Autorität. Wir sind aus Gott. Die Apostel, das, was sie geschrieben haben, der Heilige Geist hat sie dazu geführt. 2. Petrus. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht, eingegeben. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Die hören auf die Wahrheit. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit und des Geistes Irrtums. Wieder haben wir früher betont, es geht um Gottes Wort. Es geht um die Autorität. Was sind die Autorität? Wenn man mit manchen Gruppen redet, viele Gruppen sagen die Bibel plus. Die Bibel plus. Die Bibel plus das Buch der Mormonen. Die Bibel plus Schriften des Wachtumsgesellschaft. Die Bibel plus die Lehre der Kirche. Die Bibel plus dies oder jenes. Aber wie steht es in Gottes Wort? Gottes Wort ist die einzige Autorität. Die einzige Autorität. Aus Gott predigt man die Wahrheit. Johannes sagte, wir sind aus Gott. In 1. Timotheus 2,7, dafür schrieb Timotheus auch als Apostel. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit. Ich lüge nicht als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Es geht um, was ist die Wahrheit? Das ist Gottes Wort. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Das gleiche hat Johannes in dem Evangelium geschrieben, aus dem Mund Jesu. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Kapitel 8, Vers 43 und dann 47. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, die Wahrheit zu verstehen. Die Ungläubigen hören nicht auf Gott. Später in Vers 47, Johannes 8. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott sind. Jesus hat sehr, sehr viel über Liebe geredet. Aber manchmal hat er harte Worte gesprochen. Wenn ihr meine Worte ablehnt, lehnt ihr Gottes Wort ab. Wenn ihr mich ablehnt, lehnt ihr Gott ab. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Ohne mich habt ihr keine Chance. Und als Gläubiger haben wir die Fähigkeit, Wahrheiten ihrer Lehre zu merken. Wir können Dinge nachprüfen. Nur weil jemand hinter einem Pult steht und aus der Bibel redet, bedeutet nicht, dass er hundertprozentig stimmt, das, was er sagt. Ihr sollt mich auch nachprüfen. Wenn man aus der Bibel redet, dann dürfen wir sagen, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Wenn nicht, ist es Irrlehre. Punkt. Im Buch Judas wurde die Geschwister dazu ermahnt. Geliebte, da ich allen Fleisch anwandte, euch aber unser gemeinsames Haus zu schreiben, was ihr genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen. Für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir müssen um die Wahrheit kämpfen. Ab und zu spricht man mit jemandem am Büchertisch oder auf der Straße und die sagen, das ist gemein, dass sie glauben, dass nur sie die Wahrheit haben. Was ist Wahrheit? Natürlich sollen wir leben sein. Die Welt erkennt, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir einander leben. Aber die Wahrheit ist genauso wichtig. Es ist keine Entweder-oder-Sache. Es geht nicht darum, entweder Liebe oder Wahrheit. Entweder Liebe oder Lehre. Nee, keine Entweder-Oder-Sache, es sei eine sowohl als auch. Liebe und Wahrheit. Prüft die Geister. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gottes sind. Erster Prüfstein, wer ist Jesus Christus? Zweiter Prüfstein, wie sieht das Leben aus? Dritter Prüfstein, was ist Wahrheit, die biblische Maßstab? Ich hoffe, dass wir alle zu dem Punkt kommen, wo man über uns sagen konnte, weil das, was Lukas über die Geschwister und Brüder gesagt haben, in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Das, was sie gehört haben, und ich nehme an, dass die Gemeinde in Berea eine bibeltreue Gemeinde war. Aber was haben die Geschwister getan? Die haben Gottes Wort nachgeschaut. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Deswegen hat Johannes geschrieben, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Beten wir zusammen.